HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Die Freibadsaison ist eröffnet. In vielen Bädern in Hessen ist es diese Woche losgegangen. Andere ziehen dann am Wochenende nach. Mancherorts könnte es aber etwas Neues geben, wenn es um die Kleiderordnung geht. Die Badeordnung könnte sich bald ändern, zumindest in Wiesbaden. Konkret geht es da seit einiger Zeit um die Frage, ob Frauen künftig auch ohne Bikini-Oberteil baden dürfen oder nicht. Diese Frage hat der Gleichstellungsausschuss der Stadt Wiesbaden nun aktuell diskutiert und unsere Wiesbaden-Reporterin Andrea Bonhagen hat das verfolgt. Mein Kollege Sebastian Schreiber hat sie zu dem Thema befragt und in das Gespräch vom Morgen hören wir noch einmal rein.
Wie ist das Ganze denn ausgegangen?
Ja, der Ausschuss hat das durchgewunken ohne Diskussion. Also es gibt ja ein Bündnis aus Grünen, SPD, Linken und Volt im Wiesbadener Rathaus und die sind dafür und die Opposition war da leidenschaftslos, hat nicht protestiert und damit ist sehr wahrscheinlich, dass es eine neue Badeordnung geben wird. Im Moment heißt es da für Schwimmbecken, man muss die allgemein übliche Badekleidung tragen, das bedeutet Bikini mit Oberteil oder Badeanzug und der neue Text würde dann lauten, das Tragen oder Nichttragen eines Oberteils ist jeder Besucherin freigestellt. Und so kann es dann in 2 Wochen von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen werden. Wie es aussieht, gibt es eine Mehrheit dafür.
Oben ohne Schwimmen in Hessen, bislang zumindest, gab es das noch nicht. Warum geht die Stadt Wiesbaden das denn jetzt an?
Das geht zurück auf die Partei Volt, die relativ neu im Rathaus ist. Da hat es mal einen Vorfall in Göttingen gegeben. Da ist ein Mensch oben ohne wieder aus dem Becken geholt worden. Volt hat das als Diskriminierung gesehen, plädiert dafür, alle Oberkörper gleich zu behandeln, Männer, Frauen und alles Nonbinäre dazwischen. Und Janina Winger von Volt hat mir gesagt, sie hofft auch auf einen Nebeneffekt.
Ich denke, dass gerade Frauen immer ein sehr schlechtes Selbstbild von sich haben, durch Medien geprägt und man auf dem Wege halt öfters auch mal Brüste sehen würde, wie Brüste nun mal so aussehen. Und die Brust als solches nicht nur als sexuelles Objekt zu verstehen.
Göttingen macht das oben ohne Schwimmen schon 1 Jahr lang. Die Erfahrung ist, das machen wenige, aber es läuft problemlos. Und Städte wie Kiel, Hannover, Köln, Berlin haben nachgezogen. Hamburg probiert das jetzt tageweise. Interessant, in Hessen ist Fulda, da sagt die Badeordnung, die Kleidung muss aus hygienischen Gründen angemessen sein. Danach reicht also jetzt schon die Bikinihose, denn klar, eine Frauenbrust ist genauso hygienisch wie eine Männerbrust. Und bei Umfragen sehen viele das auch ganz entspannt.
Bleiben wir noch mal kurz bei diesen Umfragen. Da gibt es ja auch Gegenstimmen. Zum Beispiel sagen manche, dass Frauen am Ende davon weniger profitieren, weil sie möglicherweise in den Schwimmbädern angegafft werden. Manche Bademeisterinnen und Bademeister fürchten auch kulturelle Konflikte. Gibt es in Wiesbaden diese Stimmen auch, die eine neue Badeordnung aus diesen Gründen dann ablehnen?
Ja, zum Beispiel beim Seniorenbeirat ist man skeptisch. Angelika Dortmann, die Vorsitzende, erklärt das mit Gewohnheit in unserem Kulturkreis.
Es ist natürlich so, dass wir Senioren mit Traditionen und Normen aufgewachsen sind, die das oben ohne zunächst mal im Schwimmbad als etwas befremdlich erscheinen lässt.
Ja, der Ausländerbeirat hat einer Zeitung gesagt, man sieht überhaupt keinen Bedarf fürs Oben ohne Schwimmen. Aber der Bäderbetrieb in Wiesbaden war dafür, das Jugendparlament auch. Die Vorsitzende vom Jugendparlament, Marie Christionat, hat mir gesagt, jede soll selbst entscheiden.
Dabei wird die weibliche Brust durch die Badeordnung momentan noch stark sexualisiert, obwohl es sich bei der weiblichen Brust eben auch nur um ein sekundäres Geschlechtsmerkmal handelt. Wir stellen uns also die Frage, warum sollten die männliche und die weibliche Brust überhaupt anders behandelt werden?
Denn die Männerbrust mit ihrer Behaarung ist auch sekundäres Geschlechtsmerkmal und damit sollte eben gelten das Gesetz der Gleichbehandlung von allen Oberkörpern.
Schwimmen oben ohne. In Wiesbaden dürfte das bald sowohl für Frauen als auch für Männer erlaubt sein. Andrea Bonhagen und Sebastian Schreiber haben über das Thema gesprochen. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Die Stadt Frankfurt will 2035 klimaneutral sein. Außerdem schreibt das Pariser Klimaabkommen den Städten diverse Maßnahmen vor, damit die Erderwärmung bei 1,5 Grad gestoppt wird. Das heißt, unter anderem muss sich etwas beim Verkehr in den Städten ändern. Stichwort Verkehrswende. Weniger Autos, mehr Busse, Bahnen und Fahrräder. In Frankfurt soll dabei der Masterplan Mobilität helfen. Der ist jetzt vorgestellt worden. Der Plan ist von einer Fachagentur mit Hilfe der Stadtverwaltung und der Beteiligung von 3000 Menschen aus Frankfurt erstellt worden. HR-Inforeporter Frank Angermund.
200 Seiten umfasst der Masterplan Mobilität. Ein Strategiepapier für den Frankfurter Verkehr der Zukunft. Der designierte Verkehrsdezernent Wolfgang Siefert fasst das Ziel des Masterplans so zusammen.
Dieser Masterplan soll dahin führen, dass alle Menschen in Frankfurt effizient, komfortabel und sicher an ihr Ziel kommen können mit möglichst klimaneutralen Mobilitätsform.
Sprich, damit Frankfurt seine Klimaziele erreicht, sollen künftig weniger Autos in der Stadt fahren. Am besten nur noch die Menschen, die aufs Auto angewiesen sind. Beispielsweise die Feuerwehr, Handwerker oder Menschen mit Einschränkungen. Ziel ist es, dass in 12 Jahren 80% der täglichen Wege nicht mehr mit dem Auto zurückgelegt werden. Verena Zeitler von der Agentur PTV, die den Masterplan Mobilität für Frankfurt erstellt hat.
Und wir haben jetzt nur als ein Beispiel auch gesehen, dass innerhalb der Stadt noch viele Wege mit dem Auto zurückgelegt werden, wo man sicherlich Potenzial hat, auch durch eine bessere ÖPNV-Verbindung zum Beispiel, da noch weitere Wege zu verlagern.
Der Nahverkehr in Frankfurt muss ausgebaut werden, damit die Menschen das Auto auch mal stehen lassen. Beim Radverkehr sieht die Agentur bereits eine enorme Verbesserung. Heiko Nickel aus dem Verkehrsdezernat.
Während in anderen Bereichen, gerade jetzt beim Fußverkehr, haben wir noch Lücken. Da müssen wir uns tatsächlich Gedanken machen, wie ein Fußverkehrsnetz in Frankfurt aussehen kann.
So sieht der Plan ein hilfreiches Mittel in einer City-Maut. Die würde Geld in die Kasse spülen und wie in London dafür sorgen, dass sofort 20% weniger Autos in Frankfurt fahren. Doch dies müsste der Bund beschließen. Allerdings sieht der künftige Frankfurter Verkehrsdezernent Wolfgang Siefert bereits einen Paradigmenwechsel in Berlin durch die Einführung des 49-Euro-Tickets.
Jetzt in Zukunft durch das Deutschland-Ticket wird sich ja jeder, der in Wetzlar oder sonst wo in der Region ist, sehr genau überlegen, ob er nicht für 49 Euro jeden Tag all-in zur Arbeit kommt, wenn er denn eine gute Anbindung hat.
Auch Park-and-Ride-Plätze am Frankfurter Stadtrand würden helfen, doch Park-and-Ride-Planungen sind schwierig, sagt Heiko Nickel.
Problem bei Park-and-Ride ist, Park-and-Ride macht jeder immer für den anderen. Das heißt also, Hanau zum Beispiel würde ja Park-and-Ride machen, nicht für die Leute, die in Hanau wohnen, weil die kommen zum Bahnhof auch mit anderen Verkehrsmitteln. Aber die Leute, die im ganzen Kinzigtal wohnen, die würden ein Park-and-Ride in Hanau natürlich gerne nutzen.
Also muss die gesamte Rhein-Main-Region besser miteinander kommunizieren und planen, damit die Klimaziele im Verkehrssektor erreicht werden können. Der Masterplan Mobilität wird nun erstmal in der Frankfurter Politik diskutiert werden.
Er soll bei der Verkehrswende helfen. Der Masterplan Mobilität für die Stadt Frankfurt. Der ist jetzt vorgestellt worden und Frank Angermund hat ihn zusammengefasst. Und wir bleiben noch beim Verkehr und zwar beim Start des 49-Euro-Tickets. Der Weg dorthin war beschwerlich, seit dieser Woche aber ist das Ticket verfügbar und die Nachfrage ist hoch in Hessen. In Nordhessen allerdings gab es eine Datenpanne, darüber ist unser Reporter Nicolas Frühling genau informiert und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, was da genau passiert ist beim Verkauf des 49-Euro-Tickets.
Ja, im Endeffekt ganz einfach menschliches Versagen, ein Flüchtigkeitsfehler. Eigentlich sollte am Samstag lediglich eine Mail mit Informationen zum Deutschland-Ticket an Kundinnen und Kunden des NVV gesendet werden, die sich bereits für das Abo angemeldet hatten. Allerdings ist einem Mitarbeiter des NVV dabei offensichtlich ein Fehler unterlaufen. Er hat nämlich die E-Mail-Adressen in die falsche Spalte eingefügt. Und ja, dadurch sind dann insgesamt 400 private E-Mail-Adressen für alle Empfänger einsehbar gewesen. Datenschutzrechtlich natürlich bedenklich. Das Ganze wird jetzt auch juristisch geprüft. Der NVV entschuldigt sich und will Geschädigte jetzt mit Geschenkgutscheinen besänftigen.
Panne in Nordhessen. Das war aber nicht das einzige Problem. Es gab auch im Rhein-Main-Gebiet Probleme, Nicolas.
Der große Andrang auf das neue Abo-Ticket hat bei mehreren Verkehrsverbünden die Server überlastet. Beim Rhein-Main-Verkehrsverbund RMV und auch beim NVV waren die Internetseiten zwischendurch nicht mehr erreichbar. Man konnte also einfach kein Deutschland-Ticket mehr kaufen. Mittlerweile sollte es aber wieder gehen.
Das zeigt ja aber auch immerhin, wie beliebt das 49-Euro-Ticket hier bei uns in Hessen ist.
Auf jeden Fall. Der RMV hat bis jetzt schon über 200.000 Jahresabos verkauft. In Nordhessen beim NVV sind es immerhin rund 18.000 Abos. 44% davon sind übrigens Neukunden, die also bisher noch gar kein Abo für den ÖPNV hatten. Allerdings, vor allem für Menschen, die schon ein Abo hatten, lohnt sich das Ticket eigentlich. Die meisten Monats- und Jahreskarten sind nämlich teurer als 49 Euro. Für das Deutschlandticket muss man ein Jahresabo abschließen, das man bei Bedarf dann monatlich wieder kündigen kann.
Startschwierigkeiten beim Verkauf des 49-Euro-Tickets in Hessen. Aber es kommt gut an. Schon rund 220.000 Abos wurden in Hessen verkauft. Nikolas Frühling hatte die Informationen für uns. Und wir kommen noch zum Thema Kultur und sprechen über einen heiligen Berg, Kammerflimmern und einen doppelten Kiezpalast. Das und mehr, unter anderem zum Beispiel ganz besondere Musiker, verspricht das HR-Sinfonieorchester in der kommenden Saison 2023-2024. Anna Engel stellt uns die Saison vor.
Auch so wird es klingen, wenn das HR-Sinfonieorchester im September zum ersten Mal in der neuen Saison wieder in die Alte Oper Frankfurt lädt. Nature and Earth, so ist der Programmschwerpunkt überschrieben, bei dem Debussys La Mer genauso zu hören sein wird wie die Alpensinfonie von Richard Strauss, Antonin Dvoraks In der Natur oder auch Musik des preisgekrönten Hollywood-Komponisten und gebürtigen Frankfurters Hans Zimmer. Ganz viel Neues also in der kommenden Saison und das in bewährter Besetzung. Alain Altinoglu hat seinen Vertrag als Chefdirigent des HR-Sinfonieorchesters um weitere 4 Jahre bis 2028 verlängert.
Ich bin sehr glücklich und dankbar für die Möglichkeit, meinen musikalischen Weg mit dem HR-Sinfonieorchester Frankfurt fortzusetzen. Und ich freue mich sehr darauf, mit diesen großartigen Musikerinnen und Musikern für unser Publikum in Frankfurt und Hessen und in der ganzen Welt zu spielen.
Insgesamt 97 Konzerte wird es geben, davon 90 in Hessen. Hinzu kommen neue Reihen und Specials, das Europa Open Air, Crash, die Biennale für aktuelle Musik sowie wie Gastspiele in Frankreich. Einer von vielen Höhepunkten dürfte das Zusammenspiel mit dem türkischen Pianisten Fazıl Say sein. Fazıl Say und Alain Altinoglu kennen und schätzen sich schon lange und werden in der neuen Saison sogar ein Klavierduo bilden.
Ich traf Fazıl Say zum ersten Mal vor ungefähr 20 Jahren in Südfrankreich auf dem Festival von Radio France in Montpellier. Wir waren noch jung und wir spielten in einem Galakonzert zusammen. Obwohl wir danach nie mehr zusammengearbeitet haben, kennen wir uns trotzdem sehr gut. Ich schätze ihn sehr als großen Künstler, nicht nur für sein Klavierspiel, sondern auch für seine Kompositionen.
Sagt Chefdirigent Alain Altinoglu über seine Freundschaft und das Zusammenspiel mit dem Pianisten Fazıl Say. Nicht nur er, sondern auch die Geigerinnen Hilary Hahn und Julia Fischer werden jeweils zu Gast beim HR-Sinfonieorchester sein und sicher wieder für große Begeisterung beim Publikum sorgen. Da sich bei dieser großen Vielfalt zu entscheiden und gar ein Projekt besonders hervorzuheben, das fällt auch Chefdirigent Alain Altinoglu schwer.
Es ist immer sehr schwierig, sich für ein Konzert in der Saison zu entscheiden. Denn jedes Mal, wenn ich das Orchester oder ein Stück dirigiere, tue ich es so, als sei es das Wichtigste. Wenn ich mich also entscheiden müsste für ein Projekt in der kommenden Saison, wäre es die Johannespassion. Wir werden das 300-jährige Jubiläum dieses wunderbaren, so wichtigen Werkes von Johann Sebastian Bach feiern.
Was verspricht die neue Saison des HR-Sinfonieorchesters? Anna Engel hat das Programm vorgestellt. Und das war der Tag in Hessen zur Wochenmitte mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie wie immer auch auf hrinforadio.de und auf hessenschau.de.